Guten Morgen miteinander. Wenn wir nach dem liturgischen Kirchenjahr gehen, dann haben wir heute den 6. Sonntag nach Trinitatis. Das ist die Zeit im Kirchenjahr, wo kein besonderes Fest gewidmet ist. Und der 6. Sonntag, den wir heute haben, der ist an der Taufe gewidmet. Und Taufe, finde ich, ist etwas sehr Zentrales für uns Christen. Einerseits, weil wir in der Taufe ein Zeichen nach aussen setzen, dass wir zu dem Lieb gehören, zum Lieb von Jesus. Aber auch, weil es eine geistliche Dimension hat und wir auch der unsichtbaren Welt zeigen, dass wir nicht mehr zu dieser Welt gehören, sondern dass wir eben jetzt zu Gott gehören. In der Bibel lesen wir, dass der Paulus schreibt, wenn ein Mensch getauft ist, dann hat er den alten Mensch abgelegt und den neuen Mensch angelegt. Und Taufe ist auch etwas, was sehr nah mit dem Empfangen vom Heiligen Geist zusammenhängt. Das Paradebeispiel für das ist eigentlich Jesus selber. Als er sich taufen im Jordan, ist der Geist von Gott gekommen und ist auf ihn herabgekommen. Und eine Stimme vom Himmel hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und so ist Taufe etwas, was eben nah mit dem Heiligen Geist auch verbunden ist. Und wenn wir Jesus annehmen, dann lebt der Heilige Geist in uns. Und der Paulus hat eben geschrieben, wenn wir getauft sind, dann haben wir den alten Mensch angelegt oder den alten Mensch abgelegt oder den neuen Mensch angelegt. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie das denn eigentlich aussieht, weil ich weiss noch, wo ich mich taufen lasse. Ich war 10, ich war dann in Latteringen, wir haben den Taufgottesdienst gefeiert, ich habe mich dann taufen lassen. Wir haben ein Fest gefeiert zu Hause und ich wusste, ich will das machen, ich war dieser Überzeugung. Und gleichzeitig ist der Mänti auch wieder gekommen, der Alltag ist wieder gekommen und ich bin wieder den gleichen Situationen gegenüber gestanden wie vorher. Ich habe wieder die gleichen Sachen müssen bewältigen, gleiche Herausforderungen sind gekommen. Und die Veränderung ist vielleicht nicht so schnell kommen. Und gleichzeitig glaube ich aber doch, dass dort etwas passiert ist in meinem Leben. Im Galater 5 lesen wir, was der Heilige Geist in uns bewirken kann. Dort steht in Vers 22 und 23, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Der Paulus schreibt hier von den Eigenschaften, die der Heilige Geist in uns bewirken kann, wenn er in uns lebt, wenn er durch uns auch wirken will. Und ich bin mega fest der Überzeugung, dass wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dass er eben uns verändern und dass wir das in unserem Leben sehen können. Und ich möchte heute Morgen zu diesen 9 Wörtern, die der Paulus da hat aufgelistet im Galater 5, wie blitzlichtartig etwas sagen. Ich glaube, man kann zu jedem Wort einzeln eine eigene Predigt halten, weil die so tief sind. Und ich kann dem heute nicht ganz gerecht werden, was die Wörter alles beinhalten. Und gleich möchte ich zu jedem Wort etwas sagen. Und das erste Wort, das der Paulus schreibt, ist das Wort Liebe. Auf Griechisch heisst es das Wort Agape. Die am Gemeindewochenende waren, die wissen, dass es im Griechischen verschiedene Wörter gibt, die wir im Deutschen als Liebe übersetzen. Und ich möchte nicht mega, mega fest auf das eingehen, aber kurz einen Überblick geben. Es gibt das Wort Eros, damit ist eigentlich die Leidenschaft gemeint, die körperliche Liebe. Nachher gibt es das Wort Storge, das wird im Neuen Testament eigentlich nicht verwendet, beschreibt aber eine familiäre Beziehung, zum Beispiel zwischen Vater und Sohn oder zwischen Bruder und Schwester, wird oft vor allem in Verträgen oder so Erbschaft oder so verwendet. Dann gibt es das Wort Philia, das in der Bibel auch sehr viel vorkommt. Das ist eine sehr warmherzige Liebe, eine freundschaftliche Liebe, auch eine tiefe Liebe. Beschreibt aber eigentlich die Liebe, die wir zu unseren nächsten Menschen haben, zu denen, die uns am nächsten stehen. Und dann gibt es eben die Agape-Liebe. Und die beschreibt etwas Umfassendes. Die beschreibt auch die tiefe Liebe, aber eben nicht nur zu unseren Nächsten, sondern eigentlich zu jedem Mensch, den wir sollten haben, zu jedem Mensch. Wir kennen die Liebe auch aus dem 1. Korinther 13, wo das Hohelied von der Liebe beschrieben wird, wo geschrieben wird, wie die Liebe ist. Also es ist geduldig, sie ist nachgiebig, sie erträgt alles, sie hofft alles. Und dort wird eigentlich die Liebe beschrieben. Und wenn ich das so lese, habe ich manchmal fast das Gefühl, das schaffe ich gar nicht, all die Sachen zu erfüllen, die dort stehen. Und ich glaube auch nicht, dass das die Meinung ist, dass wir das müssen können aus uns raus. Weil es heisst ja die Frucht des Geistes. Also es ist der Heilige Geist, der in uns wirkt. Und mit dieser Liebe ist eigentlich mehr gemeint als einfach ein Gefühl, das wir haben, dem Nächsten gegenüber. Sondern es ist eine Liebe gemeint, die die Gemeinschaft herstellt, untereinander. Eine Liebe, die der ganze Mensch fordert. Die eben über das rausgeht, als das, was das Gefühl ist. Eine Liebe, die es schafft oder findet zu lieben, die es schafft, schlussendlich eigentlich die ganze Menschheit zu lieben. Und das ist die Liebe, die Gott für uns hat, für uns Menschen. Und wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dann können wir die Liebe auch den anderen gegenüber bringen. Es ist also eher weniger ein Gefühl, sondern es ist mehr ein Prinzip oder eine Haltung, die wir den anderen gegenüber haben. Dann das nächste Wort, das der Paulus schreibt, ist Freude. Und ich habe hier immer auch das griechische Wort aufgeschrieben. Ich werde jetzt jedes Mal zum griechischen Wort etwas sagen, aber vielleicht interessiert es euch ja, wie es im griechischen Neuen Testament geschrieben wird. Dort wird jetzt für Freude das Wort Chara gebraucht. Und Freude, wenn ich an Freude denke, dann denke ich an etwas sehr gefühlsvoll. Etwas, wo ich innerlich fast explodiere, manchmal äußerlich vielleicht auch. Etwas sehr Ekstatisches, etwas Charismatisches, könnte man fast sagen. Und auch hier glaube ich, dass der Paulus mehr gemeint hat, als einfach ein Gefühl, das wir haben. Wir haben manchmal so Glücksmomente, wo Freude mega stark ist. Aber im Leben gibt es auch immer wieder Momente, wo wir eigentlich aus menschlicher Sicht könnten sagen, da haben wir jetzt gar keinen Grund fröhlich zu sein. Und gleich glaube ich, dass wir, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, auch in solchen Moment dürfen Freude haben. Der Paulus schreibt auch immer wieder in seinen anderen Briefen, dass wir uns immer freuen sollen. Freut euch alle Zeit, schreibt er. Und ich habe einen Satz, der mich schon seit längerem begleitet, der mir auch immer wieder in den Sinn kommt, der heisst «I will choose joy», also auf Deutsch «Ich werde Freude wählen» oder «Ich will Freude wählen». Und ich habe auch ein Bild mitgenommen, wo ich letzte Woche in einem Lager war und es ist dort gehangen, im Haus, wo es heisst «Life's hard, choose joy anyways». Also das Leben ist hart, weil trotzdem Freude. Und ich glaube, das ist genau das, was mit dieser Freude auch ausgedrückt wird. Es ist eine Freude, die grösser ist als einfach ein Moment vom Glück. Eine Freude, die grösser ist als einfach dann, wenn es uns gut geht, sondern eine Freude, die auch da ist, kann da sein, wenn wir Situationen erleben, die vielleicht nicht so freudig sind. Und es ist auch ganz wichtig für mich, dass es nicht eine Freude ist, die einfach Trauer oder Ängste oder Sachen, die nicht so gut sind, überspielt, sondern eine Freude, die in das hineinkommt. Und wo das, es ist nicht einfach ein Überdecken von einem negativen Gefühl, sondern es ist etwas, was da ist, trotz diesem negativen Gefühl. Und ich habe zudem ein Beispiel, das ich selber erleben durfte. Vor etwas mehr als 2 Jahren war ich in einem Lager am Leiten. Und wir hatten eine sehr coole Zeit, eine sehr intensive Zeit. Es war kurz nach Ostern und wir hatten ein volles Programm. Und ich hatte einen Moment nicht so viel zu tun und auf das Nattel geschaut und habe gesehen, dass im Familienchat eine Nachricht kam von meinem Bruder, die Nachricht hat übermittelt hat, dass ein Musikerkollege von ihm tödlich verunglückt ist beim Velofahren. Und ich habe diesen Kollegen auch ein bisschen gekannt, nicht mega gut. Ich habe selber, ich weiß nicht, ob er Christ ist. Das hat mich dort mega schockiert in dem Moment. Einfach ja, wie plötzlich ein junger 23-Jähriger mal aus dem Leben gerissen werden kann. Und einerseits war ich in diesem Lager, das Programm ist gelaufen, ich war da, ich habe geleitet, ich hatte Verpflichtungen, es hat mir auch Spass gemacht. Und andererseits ist wie die Nachricht gekommen, die mich wirklich aus der Fassung gebracht hat, wo ich wirklich neben der Schule war. Und es ist dann weitergegangen, der Tag, wir hatten ein weiteres Programm gehabt, und am Abend ist ein Evangelist gekommen, der schon am Abend vorher ist gekommen und erzählt hat von Gottes Liebe und von seiner Vaterliebe, die er hat für jedes von uns. Und ich habe mich eigentlich sehr auf den Abend gefreut, weil das ein Abend ist, wo Teilnehmer von diesem Lager oft Schritte machen in ihrem Glauben, die sich zum Teil bekehren, ihr Leben Jesus übergeben. Und es war eigentlich ein mega cooler Abend und gleichzeitig war er irgendwie ein bisschen getrübt von dieser Nachricht, die ich bekommen habe. Und darum habe ich eine Leiterin auf die Seite genommen und gefragt, ob sie mit mir beten kann, dass ich das wie Gott hergeben kann. Und dann haben wir das gemacht und dann hat der Abend angefangen mit dem Lobpreisteil. Und irgendwie habe ich mich innerlich überhaupt nicht parat gefühlt für das, was Gott dort parat hat für mich. Und der Lobpreis hat angefangen, ich bin so ein bisschen durchgestanden, bin innerlich noch mit mir am Kämpfen gsi und wir haben einfach das Lied gesungen, das heisst, ich habe tausend gute Gründe, dir ein Loblied zu singen, Herr. Und dort heisst es in den Strophen, in Zeiten von Freude und in Zeiten vom Leid, in Zeiten vom Sieg und dann, wenn es nicht so gut geht, dann möchte ich dich loben und dann möchte ich dich preisen. Und das hat mega zu mir geredet und ich habe gemerkt, genau das ist es, was ich möchte. Ich möchte in dieser Zeit, wo ich das Gefühl habe, ich habe gar keinen Grund zur Freude, möchte ich mich entscheiden, dass ich Gott gleich lobe. Und ich konnte das wie dann machen. Und ich habe gemerkt, wie die Freude ist zurückgekommen. Und ja, wegen dem ist die Situation nicht einfach weg gewesen. Wegen dem bin ich gleich noch schockiert gewesen, über das, was passiert ist. Und hat mich auch traurig gemacht. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass eine mega Freude in mir ist reingekommen. Und auch ein Frieden. Und das ist das nächste Wort, das der Paulus schreibt, der Frieden. Und das ist auch so ein Wort, das man verschieden kann verstehen. Frieden kann man einerseits verstehen als ein Nicht-Vorhanden-Sein von Krieg. Politischer Frieden. Wenn zwei Parteien momentan nicht im Krieg sind, ist Frieden. Aber das ist manchmal auch ein bisschen unbefriedigend, wenn man das so definiert. Das heisst einfach, ja, es ist kein Krieg. Aber das heisst noch nicht unbedingt, dass es gut läuft in diesem Land. Oder dass zwischen diesen Parteien eine gute Stimmung herrscht. Und unser Jahresvers, oder der Jahresvers, also nicht vom EGW Bio, aber von den Losungen, heisst ja, suche Frieden und jage ihm nach. Und ich glaube mega, dass der Frieden etwas ist, wo wir nicht einfach passiv sollen, darauf hoffen oder darauf warten, sondern dass das etwas ist, wo wir aktiv sollen dem nachgehen. Den Frieden suchen, den Frieden zu unseren Mitmenschen, den Frieden untereinander. Und eben nicht einfach nur einen Frieden, wo es heisst, dass keine schlechten Situationen da sind, sondern einen Frieden, der tiefer ist, wo wir dürfen miteinander im Frieden sein und auch mit Situationen im Frieden sein, die vielleicht momentan da sind, die nicht so glücklich sind, aber wo wir dürfen wissen, dass Gott grösser ist als die Situationen. Und auch da habe ich wieder ein Beispiel, das ich letzte Woche erleben durfte. Und ich war eben letzte Woche in einem Lager gewesen. Und ich habe dort auch geleitet, es war ein Adonia Juniorenlager und es war sehr eine intensive Zeit, ich habe es sehr genossen, aber ich war selber auch ein bisschen angeschlagen, war verkältet und konnte nicht Vollgas geben. Und das hat mich selber ein bisschen frustriert, weil ich eigentlich gerne jemand bin, der Vollgas gibt, der alles reingibt. Und das Lager ist sehr gut gelaufen und dann haben wir am Freitag oben das erste Konzert gehabt. Und ich hatte selber auch noch einen Einsatz auf der Bühne und war sonst eigentlich hinter der Bühne. Ich habe geschaut, dass hinter der Bühne ruhig ist, dass die Schauspieler ihre Kleider anhaben, dass das Mikrofon sitzen, dass, wenn jemand schlecht ist, ein bisschen Gott geben und einfach ja, schauen, dass hinter der Bühne alles gut geht. Und wir hatten schon zwei hinter der Bühne, die ein bisschen schlecht waren, aber die sind schon das ganze Lager nicht so gut gegangen. Und es war eigentlich nicht so eine grosse Sache. Und zusätzlich war noch eine andere Leiterin auch dort gewesen, die für das Theater zuständig war, und ihr ist es aber auch nicht so gut gegangen, es war auch angeschlagen gewesen. Und ich bin dann für meine zwei Lieder, die ich auf der Bühne sein musste, bin ich auf die Bühne führen, habe die gemacht und bin dann wieder hinten. Und als ich hinten war, war wirklich nicht das Chaos gsi, aber es ist, also ich war recht schockiert. Es war eine dort, die am Hyperventilieren war, wo die Hauptleiterin schon bei ihr war. Eine andere, die gerannt auf der Stege gehockt, wo sie Kopfweh hatte. Die Leiterin, die hinten noch zuständig war, die war völlig überfordert mit der ganzen Situation. Und ich bin einfach dort hergekommen und habe das Gefühl, das Chaos ist ausgebrochen dort hinten. Und dann ist das Konzert ist schon gegen Ende zugegangen. Es hat sich langsam ein bisschen beruhigt. Nachher das Konzert ist fertig gewesen. Ich habe noch meine Sachen aufgeräumt mit ein paar Gerät und wir sind dann mit den Kindern daheim zum Lagerhaus, haben sie jetzt Beta. Und in mir innen hatte ich eigentlich eine mega Freude gehabt, weil ich das Gefühl hatte, das Konzert ist mega gut gelaufen. Ich habe mega gemerkt, wie ich wieder voll Energie bin, wie ich wieder das geben kann, was ich eigentlich gerne möchte. Und dann bin ich runtergekommen ins Leiterzimmer und habe irgendwie gespürt, unter der Leiter ist irgendwie so eine komische Stimmung. Gerade wegen dieser Situation, die hinter der Bühne war. Was ich nicht mitbekommen habe, ist, als ich auf der Bühne war, waren etwa 3 oder 4 von den Kindern hinten raus, wo es ihnen nicht gut ging. Und es hat eine Leiterin dort hinten gekannt, die war völlig überfordert. Sie hat versucht, andere Leiterinnen zu holen, zum helfen. Irgendwie ist momentan, also in diesem Moment, nicht mehr gekommen. Mir ist es selber nicht gut gegangen. Und es war einfach eine mega blöde Situation gewesen. Und ich habe das im Leiterzimmer so ein bisschen mitbekommen, wie sie miteinander darüber geredet und habe das Gefühl gehabt, ja, es schießt alle an. Und ich bin dann selber in mein Zimmer und ich fand, ich muss schnell ein bisschen weg von dem. Und habe dann noch mit der anderen Leiterin geredet und einfach gemerkt, in mir innen habe ich eigentlich einen mega Frieden. Und in dem Moment konnte ich mich wie entscheiden, lasse ich mich von dieser Stimmung, die anderen haben, mitreissen und schießt es mir jetzt auch plötzlich an. Oder nehme ich den Frieden und bringe den ins Team hinein. Und ich habe mich dann für das Zweite entschieden und bin zurück ins Zimmer. Ich habe versucht, den anderen zu helfen, dort Sachen abzunehmen, die sie braucht. Und wir haben auch noch eine Gebetszeit gemacht. Und ich habe mega gemerkt, wie ich den Frieden in mir durfte haben und nach Hause tragen. Und für mich war das auch so ein Moment, wo der Heilige Geist in mir und durch mich eben hat dürfen wirken. Dann das nächste Wort, das Paulus schreibt, ist Geduld. Und da möchte ich das griechische Wort noch mal ein bisschen genauer anschauen, weil ich das sehr spannendes Wort finde. Es heisst Makrothymia und besteht eigentlich aus 2 Wörtern, also Makros und Thymia. Und Makros kennen wir auch, die meisten von uns wissen so ein bisschen, was das bedeutet. Das kennen wir aus Makro und Mikro, die 2 Gegensätze. Makro heisst eigentlich lang, weit, breit. Und Thymia heisst Leidenschaft oder auch Wut. Und das kommt vom Wort Thyo, das eigentlich heisst Schlachten oder Opfern. Und ich habe mich dann gefragt, okay, was hat jetzt das mit Geduld zu tun? Lange Wut, langes Opfern, langes Schlachten. Ich bin dem ein bisschen nachgegangen und habe dann gemerkt, im Englischen übersetzt man das Wort auch mit Long Suffering, also langes Leiden eigentlich. Und Geduld, das deutsche Wort bringt das vielleicht nicht so zum Ausdruck, aber Geduld ist eigentlich genau das, etwas ertragen, vielleicht etwas erleiden, wo wir im Moment das Gefühl haben, es sollte anders sein. Und gleichzeitig das geduldige Ertragen von dem und eben das Dulden von dem, was ist, wo wir vielleicht denken, es sollte anders sein. Und die Griechen zu dieser Zeit, die haben das eigentlich nicht als etwas Gutes angeschaut. Es war eigentlich nicht unbedingt eine Tugend gewesen, weil das heisst, dass eine Situation, die nicht gerecht ist, erduldet wird. Und Gerechtigkeit ist eine mega hohe Tugend bei den Griechen. Und der Paulus bringt das da hier rein als Gegenpol eigentlich, dass wir in Situationen, die uns vielleicht als ungerecht erscheinen, geduldig sein. Geduldig mit unseren Mitmenschen, dass wir Sachen erdulden. Dass wir auch geduldig sein, wenn unsere Mitmenschen Fehler machen oder wenn ich Fehler mache, dass wir auch geduldig mit uns selber sind. Das ist das Wort Geduld. Und dann kommt die Freundlichkeit. Und die Freundlichkeit beschreibt eigentlich eine verständnisvolle Milde, eine Freundlichkeit vom Wesen. In der Bibel lesen wir immer wieder von der Freundlichkeit von Gott. Es ist eine Eigenschaft, die auch Gott beschreibt. Und ich habe hier ein Zitat von einem griechischen Autor, wo heißt: Eine Münze und ihren Eigentümer erkennen wir an der Prägung, die sie trägt. Genauso wissen wir, dass ein Mensch zu Gott gehört, wenn er geprägt ist von der Güte, Großmut, Geduld und Mitgefühl. Und das Wort, das hier für Güte gebraucht wird, ist eigentlich das gleiche Wort, das in unserem Bibelvers von heute für Freundlichkeit gebraucht wird. Es ist ein Wohlwollen gegenüber den anderen Menschen. Und es ist eigentlich eine Haltung vom Herz. Eine Haltung, wie wir den anderen Menschen gegenübertreten, eben mit einem Wohlwollen, mit einer Freundlichkeit, wie wir anderen Menschen begegnen, wenn wir ihnen gegenübertreten. Und es ist ein Gegenstück zum nächsten Wort, zur Güte. Und Güte beschreibt mehr so die Verhaltensweise oder das Handeln von uns. Wie wir so handeln. Und das Wort, das wir jetzt so wieder hier im Griechischen sehen, agathosyne, das ist eigentlich ein bisschen schwierig zu übersetzen, weil es sehr selten vorkommt und man nicht genau weiss, für was es alles gebraucht wird. Aber es wird eben auch im Zusammenhang mit Gerechtigkeit gebraucht. Und es ist eigentlich ein kleiner Gegensatz auch zur Gerechtigkeit oder nicht unbedingt der Gegensatz, aber etwas, was wie noch verstärkt. Weil Gerechtigkeit bedeutet ja eigentlich das Erfüllen von der Pflichten. Das, was ich muss, das mache ich, aber das ist eigentlich das Minimum. Und Güte geht über das darüber aus. Das heisst, dass ich mehr mache, dass ich das beste Wort für den anderen, nicht einfach nur das, was das Minimum ist, dass ich den anderen nicht töte, dass ich den anderen nicht wegnehme, dass ich weiß auch nicht, den anderen nicht anlüge, sondern dass ich über das darüber ausgegangen und das beste Wort für den anderen. Das heisst, dass ich manchmal vielleicht eine extra Meile gehe, dass ich manchmal dem anderen vielleicht auch vergebe, Gerechtigkeit lasse ich in dem Sinn, auf die Rache verzichten, auf die Vergeltung verzichten und dem Nächsten vergeben. Und das beschreibt eigentlich mehr die Qualität von unserem Handeln und von unserem Verhalten. Und das Wort vorher, Freundlichkeit, beschreibt unsere Herzenshaltung. Und darum kann man eigentlich das Wort für Güte auch mit Grosszügigkeit übersetzen. Nachher kommt das Wort Treue. Und da möchte ich auch nochmal heute auf das griechische Wort drauf eingehen, weil das auch ein schwieriges Wort ist, oder beziehungsweise ein Wort, das man sehr verschieden kann übersetzen kann. Man kann es mit Treue einerseits übersetzen, aber auch mit Glauben. Und ich denke, für die Frucht vom Geist, da kann man beides einsetzen. Einerseits Treue zu unseren Mitmenschen, Treue im Kleinen, Treue sein, dort, was vielleicht die anderen nicht sehen, und gleichzeitig aber auch mit Glauben. Pistis, das Wort, wird auch gebraucht in Verträgen. Und dort beschreibt es eigentlich die Beziehung, die der hierarchisch höher gestellte Mensch am tiefer gestellten Mensch gegenüberbringt. Es ist eine Zuwendung. Und Pistis Reaktion ist eigentlich das, was nachher die Antwort vom tiefer gestellten Mensch am höher gestellten Mensch. Und ich finde das auch ein mega cooles Bild von Gott zu uns. Gott wendet sich uns zu und er hat es zuerst gemacht. Das war das Erste, was passiert ist. Gott hat sich uns zugewendet. Und wir dürfen dann mit dem Glauben und mit der Treue ihm antworten, mit unserem Leben, so wie wir unser Leben gestalten. Das nächste Wort ist Sanftmut. Und da finde ich das deutsche Wort eher schwierig zu verstehen. Sanftmut ist etwas, wo man viel davon erzählt, wo man auch gehört hat. Im christlichen Umfeld ist es ein Wort, das irgendwie sehr präsent ist. Und gleichzeitig weiss ich manchmal nicht, was jetzt genau darunter soll verstehen und auch gerade, wo der Unterschied zum Beispiel liegt zur Demut. Und darum habe ich auch ein bisschen nachgeschaut, was das Wort eigentlich bedeutet. Und es steht, es ist etwas Linderndes, etwas eben Besänftigendes, etwas Sanftes, etwas Beruhigendes. Aber es beschreibt auch einen Charakter, der Kraft und Milde vereint. Und es wird auch gebraucht, das griechische Wort wird auch gebraucht, für ein zahmes Tier zu beschreiben. Also ein Tier, das eigentlich wild ist, das eigentlich sehr viel Kraft in sich hat, aber das eben unter Kontrolle hat und eine Milde auch in sich hat. Und Sanftmut, eigentlich eine der treffendsten Beschreibungen, finde ich, das, was der Aristoteles zu diesem Wort sagt. Und zwar ist es die Mitte zwischen Jähzorn, also Zorn, der eigentlich zu schnell ist, Zorn, der neuem ist, wo er eigentlich nicht hergehört, und sklavische Unterwürfigkeit, also dort, wo kein Zorn ist und wo wir uns zu schnell nehmen, unterwerfen, wo wir eigentlich vielleicht etwas sagen sollten oder vielleicht sogar zornig werden sollten. Es ist irgendwie etwas zwischen Härte und Unterwürfigkeit. Und das Paradebeispiel ist da auch wieder Jesus. Er war einerseits zornig gewesen, als er hat müssen, dort zum Beispiel im Tempel, wo er die Händler hat rausgeschossen und dort war der Zorn völlig angebracht gewesen. Andererseits war er mega sanftmütig gegenüber der Ehebrecherin, der Prostituierten, der Zöllner, der Sünder allgemein und hat dort ihnen eine mega Liebe und eine Milde gegenübergebracht. Und er hat eigentlich allen Grund gehabt, zornig zu werden, weil sie haben ja gegen das Gesetz verstoßen und auch gesündigt. Und gleich ist er ihnen ihre Milde gegenübergetreten. Also kann man eigentlich sagen, Sanftmut ist auf eine Art Zorn unter Kontrolle. Und da kommen wir schon zum letzten Wort, Selbstbeherrschung. Und ich sehe Selbstbeherrschung ein bisschen als Erweiterung von der Sanftmut. Weil das eigentlich bedeutet, dass man nicht nur unsere Zorn unter Kontrolle hat, sondern eigentlich, dass wir uns unter Kontrolle haben, dass wir alle unsere Gefühle unter Kontrolle haben. Dass wir wissen, wenn es angebracht ist, so zu handeln und wenn es angebracht ist, anders zu handeln. Auch wenn unsere erste Reaktion vielleicht anders wäre. Und so haben wir die 9 Früchte vom Heiligen Geist. Kannst du noch eins weiter drücken? Also Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und Sanftmut. Und manchmal denke ich, es ist noch so ein Spannungsfeld, wenn ich die Früchte vom Heiligen Geist lese, wo es einerseits etwas beschreibt, wo der Heilige Geist in uns wirkt, andererseits aber auch alle bedenken, ich muss doch etwas dafür machen, dass ich die Früchte habe, wo wenn ich nicht geduldig bin, dann habe ich die Frucht nicht in meinem Leben und habe ich dann überhaupt den Heiligen Geist in meinem Leben, wenn ich das nicht in meinem Leben sehe, wenn die Früchte nicht in meinem Leben sehe. Und ich glaube mega fest, dass es ein Zusammenspiel ist vom Wirken vom Heiligen Geist, aber auch vom Zulassen von seinem Wirken. Dass ich zulasse, dass er in meinem Leben kann anklopfen und kann sagen, hey, da könnte ich jetzt vielleicht ein bisschen geduldiger sein. Und dass er mir immer wieder Übungsfelder schenkt, wo ich die Sachen ausüben darf. So wie zum Beispiel letzte Woche im Lager, wo ich diesen Frieden weitertragen durfte ins Team hinein und mich nicht übermannen von diesen Anspannungen, die sonst im Team waren. Und darum ist auch ein bisschen meine Frage heute an dich. In welchem von diesen Bereichen möchtest du wachsen in der nächsten Zeit? Und bist du bereit, vielleicht da etwas dafür zu tun, dich vom Heiligen Geist zu führen in dem, ihn anzuklopfen und ihn nicht zu ignorieren? Und ich erlebe immer wieder, wenn man den Heiligen Geist um das bittet, wenn man den Heiligen Geist um mehr Liebe füreinander bittet, dass er auch immer wieder einem Übungsfelder schenkt, wo man das anwenden kann. Und wenn ihr heute ihn bittet, dass er euch in einem von diesen Bereichen schult und weiterbringt, dann werdet ihr vielleicht ein bisschen überrascht sein, was ihr alles für Situationen nächste Woche werdet antreffen. Aber ich finde, es lohnt sich mega fest, weil das dann Sachen sind in seinem Leben, die eben Frucht bringen und wo andere davon auch profitieren können.